Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
Susanne, es ist echt kühl momentan, ne?
Ja, ich glaube, wir sitzen am einzigen Ort von ganz NRW, in dem man sogar eine Jacke braucht morgens. Ich habe mir heute Morgen eine Strickjacke übergezogen.
Ernsthaft? Hier in der Redaktion? Weil es so kalt ist?
Weil es zumindest so kalt war. Ich glaube, die Klimaanlage musste sich noch einpendeln und ich kam von draußen und der Wagen hatte angezeigt, dass es schon 25 Grad hat. Und mir war es eigentlich sehr angenehm. Und dann komme ich hier zur Tür rein und so, okay, gerade hast du Sibirien betreten.
Ja, eigentlich wird es heute wahrscheinlich, also wir schreiben Freitag, den 27. Juli 2018. Heute wird es wahrscheinlich eigentlich der heißeste Tag des Jahres. Gestern war schon der heißeste Tag des Jahres, heute wird noch heißer. Und das stellt Städte vor Probleme, ein Thema, über das wir heute sprechen wollen.
Ganz genau, hot, hot, hot. Wobei es ja nicht nur die Hitze ist, wir haben das jetzt so zum Anlass genommen, aber wenn man mal ein bisschen in das Jahr hineinguckt, das ja irgendwie gerade mal halb rum ist, dann haben wir schon mehrere Starkregentage gehabt. Wir haben in NRW einen Tornado gehabt und wir haben jetzt irgendwie den dritten heißesten Tag des Jahres und unter Umständen wird dieser Sommer noch heißer oder zumindest mit noch mehr Hitzetagen um die Ecke kommen als dieser Rekordsommer 2003. Und wenn man sich da mal die Artikel durchliest. Ich hatte jetzt neulich erst einen geschrieben, die heißesten Sommer in NRW. Wenn man sich mal anguckt, was da abgegangen ist, da muss man sich schon wirklich an den Kopf fassen, dass das zu schlagen ist. Und das größte Problem, du sagst es schon, sind eben die Städte. Also anders gesagt, Flächen, in denen furchtbar wenig Natur ist.
Also viel Beton, alles zugebaut, keine Flächen, wo irgendwie die Natur atmen kann und irgendwie selber Ausgleich schaffen kann, sondern viel Menschgemachtes.
Genau, viel Menschgemachtes und was man dann eben eigentlich tun müsste, ist, dass man das ausgleicht durch sozusagen künstliche Materialien, die die Funktionen der Natur so ersetzen in der Stadt. Und bislang macht man das aber eben noch nicht. Und eines der größten Probleme ist eben diese sogenannte Versiegelung. Das bedeutet, dass eben überall Beton ist, der entweder kein Wasser richtig aufnehmen kann. Das heißt, es werden eben eigentlich unnötig Läden und Häuser und so weiter geflutet. Und der andere Aspekt ist, dass er gleichzeitig Hitze schluckt, Sonnenstrahlen schluckt und dann langsam über Nacht wieder abgibt und man dann eben auch nachts als Stadtbewohner nicht zur Ruhe kommt.
Und du hast dir mal ganz genau angeschaut, wie man denn, also natürlich auf Grundlage von Forschungen, wie denn quasi unsere Städte umgestaltet werden könnten, damit sie in Zukunft besser mit all diesen Extremen klarkommen. Und dabei rausgekommen ist so, also es ist sehr grün. Es sind, glaube ich, 4 Orte, die du dir ausgewählt hast. Und wir können die auch mal so ein bisschen durchgehen. Aber was mir halt wirklich auf jeden Fall auffällt, ist so, das sind, plötzlich ist überall mehr Grün und mehr Wasser. So würde ich jetzt erstmal zusammenfassen, wie man die Städte ein bisschen extrem wetterfähiger macht.
Genau, das trifft es ziemlich genau. Ich habe, nachdem ich mit dem DWD telefoniert habe und mir der…
Also Deutscher Wetterdienst, ne?
Genau, der Deutsche Wetterdienst. Und der mir gesagt hat, das ist jetzt, was wir jetzt hier erleben, ist quasi gelebter Klimawandel und ist nur ein Vorbote von all dem, was kommt. Da habe ich gedacht, okay, das muss man muss sich mal die Städte der Zukunft angucken. Und das Grün ist deswegen so wichtig, weil es gleich mehrere Funktionen hat. Also das eine ist natürlich, um ganz simpel anzufangen, das spendet natürlich Schatten, also schlichtweg dem Menschen. Und dann ist es aber so, dass eben alle Formen von Bewässerung führen ja dazu, dass auf den Blättern Wasser liegt, das dann in die Atmosphäre verdunstet und das wiederum kühlt das Klima runter, ganz automatisch. Man kennt das ja zum Beispiel, wenn man am Rhein sitzt. Da saß ich zum Beispiel gestern Abend und da hatte es locker, also gefühlt waren es wahrscheinlich 5 Grad weniger. Also als ich von da weggegangen bin, habe ich erst gemerkt, wie heiß es immer noch ist und am Rhein hätte man schon fast vielleicht ein Jäckchen brauchen können, so ungefähr, ja, okay. Im Verhältnis zum Tag jedenfalls. Also es verdunstet Wasser und kühlt damit das Klima runter. Und dann, um diesen Effekt natürlich zu erhöhen, lohnt es sich, Springbrunnen noch zusätzlich anzubringen, weil die machen natürlich genau das Gleiche.
Das fand ich total witzig, als ich das gesehen habe, so, hey, lass uns mal ein paar Springbrunnen bauen, das ist nicht nur schön, sondern das ist auch, hilft auch wirklich dem Klima. Und dann habe ich so überlegt, ja, stimmt, eigentlich ist das, sind das wirklich die Orte, so, wenn du irgendwie in der Stadt unterwegs bist und kommst du an so einen Brunnen, dann wird es automatisch kühler da drumherum, weil halt Wasser verdunstet.
Genau. Und es macht einen riesen Unterschied, ob das nur so ein kleines Mini-Dings ist mit einem Radius von einem halben Meter oder so. Das ist bestenfalls nett anzugucken oder die Vögel freuen sich. Aber eigentlich, umso größer der Springbrunnen ist, umso mehr es da plätschert, also umso eher Kinder da auch reinspringen würden und das so als Mini-Planschbecken benutzen würden, umso besser. Und der Vorteil von so einem Springbrunnen, je nachdem wieder angelegt ist, könnte eben auch sein, dass man zum Beispiel auch innerhalb der Stadt Flächen schafft, die dann auch geflutet werden könnten. Also indem man Kuhlen macht im Boden. Das wäre dann wieder eher was zum Thema Starkregen, dass man eben Flächen ganz bewusst schafft, man versucht nicht mehr das Wasser rauszuhalten, sondern man akzeptiert, okay, wir haben nun mal regelmäßig Starkregen und da kommen Wassermassen runter, die können nicht bewältigt werden, also stauen wir sie erst, speichern sie an bestimmten Stellen und pumpen sie dann, wenn der Regen aufgehört hat, kontrolliert in die Kanalisation und geben sie irgendwo ab. Und zum Beispiel rund um so einen Springbrunnen könnte halt auch so eine Fläche sein, wo man eine Vertiefung schafft und wo dann Wasser gespeichert werden könnte, das ist also noch zusätzlich ein Effekt.
Das ist ja auch so die Herausforderung dabei. Es hilft ja jetzt nichts, wenn wir unsere Städte hitzefest machen. Wir sind ja hier nicht irgendwo in den Tropen, sondern es ist halt so, dass wir ja dann auch immer wieder genau das Gegenteil haben. Auch jetzt wappnen wir uns gerade so ein bisschen vor der Gewitterfront, die am Wochenende kommt. Und jeder weiß, na, wenn viel Hitze ist, irgendwann kommt das Gewitter runter. Und dieses Starkregenproblem, das haben wir ja auch ganz massiv hier dazu dann noch mit Wind und was weiß ich nicht alles. Da frage ich mich übrigens ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob du dir das so überlegt hast, aber wenn man jetzt überall Bäume hinstellt und so, ist das nicht so aus so einer Gewittersturmsicht dann auch wieder total gefährlich?
Ja, bis zum gewissen Grad, aber da sagen die Klimatologen eben auch, es gibt Bäume, die wurzeln besonders tief. Und empfehlen dann natürlich, dass man die nimmt. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gestanden nicht mehr, was es war. Sie haben mir irgendwie drei Beispiele genannt, die sich da für die Stadt besonders gut eignen. Muss man natürlich trotzdem sagen, wenn jetzt so eine Oberkatastrophe wie Ella kommt, dann ist natürlich nichts mehr sicher. Wir erinnern uns, da hat es ja einfach Scheiben rausgehauen und so nur durch den Wind. Da wird es natürlich schwierig. Aber es gibt eben schon Bäume, die sich dafür besser eignen. Ja, da ist wie immer unser anonymer Anrufer. Und genau, und dann muss man natürlich schon auch sagen, es lohnt sich jetzt dann natürlich strategisch vorzugehen. Also wir haben jetzt hier ja zum Beispiel diesen Rathausplatz in Neuss und da wären jetzt zum Beispiel auch keine Autos. Also da ist es natürlich ärgerlich, sagen wir mal zum Beispiel für einen Eisdielenbesitzer, wenn jetzt käme heute ein Tornado und dann haut es einen Baum auf die Außengastroanlage, ist aber natürlich was anderes, als wenn eine ganze Straße mit Autos zerschlagen wird.
Lass mal auf Gebäude schauen. Was kann man denn an Gebäuden selber machen, außer jetzt, weiß ich nicht, nochmal eine zusätzliche Reihe Jalousien einziehen oder so?
Ja, da kann man tatsächlich erstaunlich viel machen. Das sind Beispiele, die es auch wirklich schon gibt in anderen Ländern. Was wir hier immer noch viel haben, sind sehr bunte Häuser, die teilweise auch sehr dunkel sind. Und man hat zum Beispiel festgestellt, dass eine rote Fassadenfarbe die Häuser extrem aufheizt und dazu führen kann, dass man nur alleine, weil man diese Fassadenfarbe hat, eine Klimaanlage braucht. Das muss man sich einfach, ne, mal bewusst machen, was das ausmacht. Und deswegen eignen sich eigentlich nur Weiß- bis Beige-Töne. Und dann gibt es tatsächlich auch Farben, die die Hitze reflektieren, also dafür sorgen, dass das gar nicht erst richtig reinkommt. Das ist zum Beispiel was das ist natürlich kostspieliger, aber für Krankenhäuser wäre das zum Beispiel eine sehr gute Sache, weil die haben natürlich Patienten, die wirklich keine Hitze vertragen. Dann ist es so, dass rote Dachziegeln, da ist es wiederum genau umgedreht, leiten die Hitze besser ab als schwarze Dachziegeln.
Das ist ja völlig verrückt. Ja. Warum? Weißt du, warum das einen Unterschied macht? Oder ist es ja eigentlich ein bisschen abstrus und mir fällt halt gerade wirklich so ein, so ja klar, in Griechenland stehen die ganzen weißen Häuser rum und in Schweden, wo es vielleicht ein bisschen kühler ist, sind halt die schwedenroten Häuser so, aber bei den Dachziegeln ist es dann umgedreht. Das ist schon ein bisschen skurril.
Ist es? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich denke aber, dass es an der Beschaffenheit der Dachziegeln liegt, die ja was ganz anderes sind als so eine Häuserfassade. Und was man dann eben noch machen könnte, wäre mit Solarpaneln zum Beispiel zu arbeiten. Ja. Ne, das ist halt auch eine ganz gute Geschichte. Was natürlich alle Klimatologen empfehlen, ist, Häuser zum einen weiter nach oben zu bauen, sodass wirklich, ich sag mal, Lebensgemeinschaften in Häusern entstehen, um ressourcenschonend zu sein. Also, dass wir weniger im Einfamilienhausstil denken oder Doppelhaushälfte oder so, sondern mehr wirklich Häuser als Lebensgemeinschaften und auch Ressourcengemeinschaften denken. und wiederum in den Keller, dass sie in den Keller gebaut werden, 2 bis 3 Stockwerke, um dort Wasser speichern zu können.
Also speichern, wenn es doll regnet oder wann?
Ganz genau. Also das heißt, wir haben Starkregen, es schifft meinetwegen einen Tag lang, als gäbe es irgendwie, ne, morgen keine Welt mehr. Und dann hätte man in einem Haus oder auch in mehreren Häusern, teilweise wird das heutzutage auch schon gemacht, zum Beispiel bei Parkhäusern, dann werden die rechtzeitig natürlich geräumt, wenn man vermutet, das ist hilfreich, wenn man vermutet, so ein Starkregen könnte jetzt kommen. Und dann können diese Flächen komplett geflutet werden. Dann hättest du quasi 2 bis 3 Stockwerke unterirdisch, die einfach nur voller Wasser sind, Wasserspeicher, und dann eben kontrolliert abgepumpt werden.
Das ist eigentlich ganz schön praktisch. Aber ich, und da habe ich auch mal keine Größenvorstellung. Also wenn ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wie viel Regen denn so ein Parkdeck aufnehmen kann. Also wahrscheinlich schon nicht ganz wenig. Aber das ist, das fällt mir so schwer bei diesem Thema. So, ja, ich weiß, so irgendwo muss das Wasser hin, und auch genau das Thema, so irgendwo muss die Hitze hin, ja, aber das dann so in Größen zu fassen, so was dann auch wirklich reicht, in welcher Größenordnung, das finde ich ja auch nochmal spannend, weil das ja auch da geht es ja auch um ganz viel Investitionen am Ende, ne? Das ist ja eine Traumwelt, die du dir da erstmal zusammengebaut hast, oder?
Ja, klar. Also ich habe hier natürlich einfach ein Gedankenexperiment gemacht. Ich habe halt wirklich sozusagen ein bisschen, wie soll ich sagen, Klima-Science-Fiction gemacht und habe einfach mal die Städte, wenn wir ganz viel Glück haben, vielleicht nach 2025 katapultiert. Wenn wir ganz viel Pech haben, dann braucht das Ganze vielleicht noch bis 2050. Also ich kann schon sagen, ich habe hier angerufen, auch in der Stadt, und ich sag mal, man ist noch nicht ganz so weit mit diesen ganzen Themen. Also das ist alles noch so ein bisschen rückständig. Und obwohl immer mehr Reports rauskommen, auch jetzt hier vom Landesumweltamt NRW, ja, wenn es eben darum geht, dass die Stadtplaner das auch integrieren. Und die wirklich schöne neue Welt wäre dann eben, aber dass genau solche Konzepte auch umgesetzt werden. Mein persönlicher Favorit ist ja tatsächlich sind 2 Sachen. Das eine ist, Häuser auf Stelzen zu stellen. Das finde ich einfach, das sieht irgendwie auch cool aus.
Lass mich raten, das hat dann wieder mit Starkregen zu tun.
Ja, genau. Das hat wieder mit Starkregen zu tun. Man hat dann eben zum Beispiel ein großes Einkaufszentrum, oder man könnte sich vorstellen, die Düsseldorfer oder die Kölner Innenstadt. Und wenn man eben weiß, das ist jetzt so ein Straßenzug, zum Beispiel Altstadt, der wird eben gerne durchflutet oder überflutet bei Regen, dann könnte man eben dafür sorgen, dass das Erdgeschoss leer bleibt oder Dinge dort nur stehen, die auch weggerissen werden können, oder Autos, die eben weggefahren werden können. Und man stellt, so wie es wie man es in Asien kennt, komplette Häuser dann aber auf Stelzen. Das fand ich einfach eine coole Idee.
Hätten das die Kölner mal ein bisschen früher gewusst, das hätte der Altstadt, glaube ich, ganz gut getan.
Auf jeden Fall, definitiv, ja.
Da muss ich ja sagen, die Düsseldorfer haben ja immer schon sehr darauf geachtet, dass es genug Überflutungsflächen gibt, aber das Fass möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht aufmachen.
Ganz gefährlicher Boden, auf den du dich da begibst, ja, ja, ja. Gleich öffnet sich der Himmel und schickt nur dir einen Starkregenschub.
Aber du hast noch eine andere Sache, die du auch besonders toll findest.
Genau, die andere Sache, und das auch eine Inspiration aus den Niederlanden gewesen, die haben das schon relativ häufig, weil die sind ja mit dem Thema Absaufen schon länger beschäftigt, geht es auch um Starkregen. Und
bisher schaffen sie es ganz gut, dass es nicht passiert, ja.
Bisher schaffen sie es, aber es ist eben das, ne? Und das ist also diese Idee, dass man Wasserspielplätze in Parks einrichtet, beziehungsweise in Parks wirklich dafür sorgt, dass man in den Gräsern Kuhlen hat und dann auch wieder Speicherflächen, und das sind dann aber so quasi so Mini-Teiche. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ne, wenn du so einen warmen April und Mai hast, wie wir es jetzt hatten, und dann eben so Starkregen, und dann hast du einen schönen Park und der steht jetzt teilweise unter Wasser, und da können die Kids, sobald das Wetter aber aufhört, schlecht zu sein, können die dann spielen und Spaß haben und so, und dann steht das Wasser da vielleicht noch einen Tag, je nachdem, wie viele Flächen abgepumpt werden müssen, und dann geht das in die Kanalisation rein. Und ich fand, dass das wirklich auch schön aussehen kann. Und war so mit einer meiner Lieblingsideen sozusagen.
Was hat dich irgendwas überrascht? Also ich meine, du beschäftigst dich ja auch schon länger mit diesen Themen, aber gab es irgendwie so in diesem Ganzen auch Schauen, was woanders ist oder was man machen könnte, irgendwas, was dich dann doch ein bisschen geflasht hat oder wo du dachtest, oh, das wusste ich jetzt wirklich noch nicht?
Ja, schwierig. Also mich hat geflasht und das, was man eigentlich schon weiß und was sich dann an der Stelle wieder bestätigt hat, nämlich es gibt schon so viele Konzepte und eigentlich wissen wir, dass der Klimawandel kommt und dass er nicht aufzuhalten ist und dass es nur noch eine Frage ist, wie viel Grade werden es am Ende wirklich sein. Und trotzdem, wie es eben immer so ist mit dem Menschen, er muss eben erst fühlen, bevor er hört. Und obwohl viele Architekten, zum Beispiel hat mich gestern auch eine Architektin angerufen und sagte, irgendwie, da wären ganz viele Dinge im Argen in Düsseldorf und ich sollte mir das doch mal angucken. Und das wäre gerade vor dem Hintergrund, ne, was ich alles geschrieben hatte in dem Artikel, wäre das eigentlich eine Katastrophe. Also es gibt Architekten, die da mit viel Sorge drauf gucken, die Vorschläge machen und die einfach nicht gehört werden. Und ich frage mich dann eben so ein bisschen, wie viele Leute müssen noch absaufen, wie viele Leute müssen vielleicht auch auf der Straße noch kollabieren. Also in dem Sommer 2003 sind in Paris 40 Leute auf der Straße einfach zusammengebrochen. Das muss man sich mal klar machen. Was muss da eigentlich passieren, damit wir anfangen, an so einer Stelle Geld in die Hand zu nehmen und vielleicht an einer anderen Stelle nicht mehr, wo man es aber vielleicht dann auch nicht mehr in der Form braucht?
Das ist ja aber, glaube ich, genau der Punkt, ne? Also das ist gerade wenn es jetzt um irgendwie öffentliche Bauprojekte geht oder so, dann ist natürlich in Zeiten von, also gerade jetzt auch, wenn wir nach NRW schauen, bei den Kommunen ist das Thema Ressourcenknappheit total riesig. Also da geht man dann halt eher auf die günstigere Lösung, damit man überhaupt, weiß ich nicht, na gut, Bahnhof ist immer ein schlechtes Beispiel, weil das die Bahn bezahlt, ne? Aber damit man ein neues Gebäude hat oder den neuen Spielplatz, dann hat man wenigstens überhaupt einen Spielplatz. Aber dann ist es halt keiner, der, weiß ich nicht, auch noch ein Teich werden kann oder so. Das ist, glaube ich, schon ein Thema. Natürlich kann man immer sagen, ja, wir sind in der westlichen Welt und hier gibt es genug Geld. Und ja, das stimmt, glaube ich, auch gerade im privaten Bereich, was Privatinvestoren angeht, da gibt es das. Aber da ist ja dann auch wieder die Frage, was ist deren Interesse daran, sowas umzusetzen, außer ein Prestigeprojekt zu machen, bei dem man da mal zeigen kann, übrigens, wir bauen auch sehr klimafreundlich. Das finde ich, ist schon ein ziemlich großes Thema dabei.
Ja, ist es auch, ohne jede Frage. Die Frage danach, also ich sag mal andersrum, unsere Welt wird sich verändern. Und im Moment ist das einfach was Theoretisches. Und dahin zu kommen, dass die Menschen, die da in entscheidenden Positionen sitzen und Geld verteilen, dass sie trotz einer, natürlich leben wir hier auf einem hohen Niveau im Verhältnis zu Indien oder sowas, aber trotz eben der Knappheit der Kohle, die sie immer hin und her schieben müssen, zu sagen, wir investieren jetzt in solche Zukunftsideen. Ich glaube, das ist halt schwierig und da muss wahrscheinlich auch tatsächlich in den Ämtern und so müssen einfach auch wirklich neue Leute rein, muss eine neue Generation rein, für die das nicht mehr nur was ist, was sie in der Zeitung lesen, sondern die eben schon viel mehr das in ihrem Alltag integriert haben, weil sie meinetwegen Veganer sind, weil sie meinetwegen wirklich schon darauf achten, dass sie recyceln, weil sie wirklich darauf achten, dass sie wiederverwendbares Zeug benutzen und so, für die das einfach schon viel mehr angekommen ist. Und dann passiert eine Form von Wertewandel, der das auch berücksichtigen wird. Aber ich glaube, im Moment ist das wahnsinnig schwierig, da ein Augenmerk drauf zu lenken.
Wobei ich ja fast glaube, also jetzt hast du gerade Veganer gesagt, direkt ein Fass natürlich aufgemacht, weil ich glaube halt, dass das eben genau darum geht, dass es eben auch Leute verstehen und machen und auch akzeptieren und umsetzen, die eben, meinetwegen können die Fleisch essen und meinetwegen können die auch andere Sachen machen, so, ne? Also, aber da geht es ja um einen, also ich sag mal so, wenn alle Ämter und alle Leute, die große Bauprojekte haben, so umweltbewusst und klimabewusst bauen würden, bräuchten wir auf der Welt ein paar weniger Veganer. Naja, vielleicht eine steile These, aber verstehst du, dass der Einfluss, den solche Bauprojekte haben, auch auf eine längere Zeit, der ist ja riesig.
Das stimmt, aber also man muss einen Unterschied machen. Früher gab es den Klimaveganer nicht. Früher gab es nur den Mitleidsveganer, der gesagt hat, ich mache das nicht, weil die Tiere leiden und Massentierhaltung so. Und heute gibt es wirklich immer mehr Menschen, die sagen, ich lebe vegan, weil das eben den CO2-Haushalt letzten Endes komplett, also in Anführungszeichen nicht komplett reguliert, sondern weil es an der Stelle einen Einfluss haben kann. Und es ist tatsächlich so, also ich habe mich gestern noch mit Greenpeace unterhalten, weil ich gerade an einem anderen Artikel zum Thema arbeite und die haben auch noch mal gesagt, jeder Veganer leistet einen großen Beitrag zum Klimaschutz und das muss man, weil der natürlich auch die ausgleicht, die weiterhin Fleisch essen. Und deswegen habe ich jetzt den Veganer genannt, nicht weil ich jetzt hier, es geht mir gar nicht um die Ideologie, sondern es geht mir um den Klimaveganer. Ja, ich glaube aber halt auch, also wenn man eben mit den ganzen Experten spricht und das hat mich vielleicht noch mit am meisten schockiert, die sagen halt alle, theoretisch, wenn wir jetzt alle von Politik bis Verbraucher uns am Riemen reißen würden, dann könnten wir es tatsächlich schaffen, dass der Klimawandel nicht um 4 Grad, sondern vielleicht um 1,5 bis 2 Grad passiert. Das Problem ist aber, dass das einen solchen Ruck in der Gesellschaft benötigen würde, dass der einfach unwahrscheinlich ist, dass der passiert. Weil natürlich es nur klappt, wenn wirklich, weil wir ja ein Monster, einen Giganten versuchen aufzuhalten. Es geht eben nur, wenn das alle machen. Also ist das letzten Endes Quatsch. Und es ist aber so, dass wir immer noch total viele Möglichkeiten haben, Dinge zu tun. Also das fängt eben wirklich genau, wie du sagst, wenn wir langfristig vernünftig bauen würden. Es gibt da Passivhäuser, nennen die sich. Und da gibt es auch schon Projekte in NRW. Nur die werden halt einfach nicht gefördert. Die sind total ressourcenschonend. Da braucht man keine Heizung mehr. Die sind einfach anders gebaut. Die würden zum Beispiel darauf ausgelegt sein.
Da darf man aber auch, glaube ich, immer wieder kein Fenster aufmachen. Das finde ich ja wieder ganz furchtbar. Das ist ganz schlimm.
Nicht echt. Scheiße.
Also ne, vielleicht ist das auch gerade Fake News, die ich hier verbreite. Aber ich weiß zumindest, die paar Mal, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, war das immer so ein Riesending. So, ja, das wird halt alles automatisch gelüftet. Ist ja auch logisch, ne, damit du diesen Haushalt da mit der Luft und der Hitze und der Wärme und der Kälte und so hinkriegst, ist halt schwierig, wenn dann plötzlich der Mensch noch das Fenster aufmacht. Dann kommt das Passiv aus, ja, völlig durcheinander. Naja.
Das klingt nach einer Reportage. 24 Stunden in einem Passivhaus. Ja, das andere, was mich auch überrascht hat, war irgendwie, dass wir auch nochmal unterschätzen, was eigentlich so die Natur für uns tut. Also zum Beispiel eben Wälder und Moose tatsächlich als CO2-Binder, natürliche Binder von CO2. Und das eben, und da kommt der Veganer dann eben wieder ins Spiel, dass wenn wir eben nicht roden für Massentierhaltung, Soja und so weiter, dass wir dann halt diese ganzen Geschichten nicht haben, sondern dann können wir halt eben Wälder anpflanzen und die machen dann von ganz alleine Dinge und so. Also ja, man kann halt immer noch irre viel tun. Ich glaube, am Ende ist es halt so, dass doch jeder da erstmal für sich entscheiden muss und dann auch die Politik folgen wird, automatisch, weil es eben einen Generationenwandel geben wird in den Ämtern. Also da bleibe ich schon dabei. Ich glaube, dass das heute noch sehr schwierig ist, außer es kommt von oben.
Ja. Ein spannendes und sehr wichtiges, wie ich finde, Gedankenexperiment, das du da mal gemacht hast. Und ich habe, schaut euch wirklich mal gerne diese Bilder an. Das ist echt sehr, sehr spannend, wenn plötzlich die Straßen grün werden und plötzlich überall Wasser ist. Ja, so halten Städte extremen Wetterstand. Das ist die Geschichte, die du gemacht hast. Susanne, danke schön erstmal für all die Eindrücke.
Ja, sehr gerne. Die nächste Herausforderung wird ja jetzt das Extrem, erstmal der Extremfreitag, ja. Und dann das Extremwochenende. Und dann gucken wir mal weiter, was nächste Woche passiert.
gutleben@rheinische-post.de, wenn ihr Fragen rund um das Thema habt, das ist unsere E-Mail-Adresse, ihr könnt uns ansonsten auch kontaktieren, gerne per Facebook oder ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen im Podcast-Verzeichnis und dort gerne natürlich 5 Sterne geben, da freuen wir uns sehr drüber und schreibt auch gerne ein bisschen was dazu, was ihr an uns gut findet oder vielleicht auch, was ihr ein bisschen doof findet. Kritik nehmen wir gerne entgegen und abonniert natürlich auch gerne unseren Podcast.
Abonnieren, abonnieren, abonnieren. iTunes, Spotify, überall. Bis nächste Woche, Henning.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.